So leer habe ich die Gemeinde noch nicht erlebt, aber schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, ihr habt auch in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob ihr das als Glück seht oder nicht als Glück seht, dass ihr mich heute habt, weil eigentlich wäre ich gar nicht hier heute. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich jetzt in diesen Wochen umziehen werde. In 3 Wochen wohne ich dann mit meiner Familie auch hier in Hamm. Und der Umzug wegen des Umzugsunternehmens hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Der 14. August wird der Termin sein, wo wir dann hier aufschlagen mit unseren ganzen Möbeln. Und dadurch habe ich meinen Urlaub, der ab morgen beginnen wird, etwas nach hinten verschoben. Urlaub in Anführungsstrichen, sehr erholsam mit Packen, Renovieren und Streichen und was alles dazu gehört. Ich kann euch schon mal ankündigen, in Herbstferien werde ich dann nochmal Urlaub machen. Ja. Jetzt ist erstmal Umzug angesagt. Aber dann wohnen wir als ganze Familie hier. Teilweise habt ihr meine Söhne schon kennengelernt und dann werdet ihr ein bisschen mehr von uns zu sehen kriegen. Und so ist es dann, dass die Predigtlücke, die noch im Plan war, ich dann gefragt habe, ob es okay ist, dass ich komme. Und die Gemeindeleiter haben gesagt, das ist okay. Und jetzt müsst ihr mit der Entscheidung leben, dass ich da bin. Ein pakistanisches Mädchen. Das ist kein Märchen, sondern eine wirkliche Geschichte. Nicht eine wirkliche Geschichte, sondern es ist so. Lebte in einer Provinz, in einer einfachen Provinz in Pakistan. In ärmsten Verhältnissen, aber diese Familie glaubt an Gott. Der Vater nimmt nicht einfach hin, dass die Situation so ist, sondern er ist sehr engagiert und für ihn ist es wichtig, dass die Menschen Bildung haben. Er setzt sich sehr dafür ein, dass Kinder Schulbildung kriegen. Erstaunlicherweise schafft er es, eine Schule sogar zu leiten. Deswegen sind sie auch so arm, weil das meiste Geld geht drauf, um die Schule irgendwie zu bezahlen. Das ist also die Lehrer und alles, was dort zu tun ist. Und obwohl die Familie so arm ist, unterstützt sie noch ärmere Familien. Und wenn dort Kinder sind aus Familien, die nicht so viel Geld haben, um das Schulgeld zu bezahlen oder das Essen überhaupt, dann haben die noch einen großen Tisch und nehmen die auch noch bei sich auf. Und was den Eltern total wichtig ist, ist, ihre eigenen Kinder zu fördern. Dass sie sich entfalten, entwickeln können und dass mit dem, was sie an Gaben haben, sie in ihrem Leben weiterkommen. Egal wie alt sie sind. Und dann erobern die Taliban dieses Tal. Und eine Schreckensherrschaft beginnt. Das Leben dieser Familie ist in Gefahr, weil die Taliban Bildung nicht ausstehen können. Und es gibt tatsächlich Morddrohungen gegen Familienmitglieder dieser Familie. Zu dieser Geschichte möchte ich am Ende nochmal zurückkommen. Wir sind im Moment in der Sabbatschule bei Missionaren des Alten Testamentes unterwegs. Heute haben wir uns Jona angeschaut. Letzte Woche waren wir in der Geschichte von Naaman. Und in die möchte ich gerne nochmal zurückkommen, weil mich dort etwas sehr fasziniert und berührt hat. Und es ist gut, Dinge zu vertiefen, dann sacken sie hoffentlich. Und wir machen hoffentlich auch etwas draus. Ich lade euch ein, noch einmal eure Bibel aufzuschlagen im 2. Buch Könige, im 5. Kapitel. 2. Buch Könige, 5. Kapitel. Und ich lese einfach erst einmal nur die ersten 4 Verse. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen, weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn, und der sagte, so und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Bis hierhin erst einmal. Ich möchte nicht anstelle dieses Mädchens gewesen sein. ein junges Mädchen, heißt es in meiner Übersetzung. Ich vermute mal, da damals Mädchen ab 13 als junge Frau galten, dass sie irgendwas so, keine Ahnung, zwischen 8 und 12 Jahre alt gewesen sein wird. Es war kein kleines, sondern ein junges Mädchen, was da entführt wurde. Ich habe manchmal so das Bild vor Augen, dass sie vielleicht in dem Dorf war, wo sie mit ihrer Familie hinein geboren worden ist. Vielleicht hat sie gespielt irgendwo auf einem Weg. Vielleicht war sie auch, weil sie schon ein bisschen älter war, damit beschäftigt, die Hühner zu füttern. Ich weiß es nicht. Und auf einmal kommen da schwer bewaffnete Soldaten auf ihren Pferden in diesen Ort geritten, raubend und plündernd, schnappen sich dieses Mädchen, setzen es aufs Pferd und ab und davon. Vielleicht hat sie ja sogar noch erleben müssen, wie ihre eigenen Eltern zu Tode gekommen sind. Vielleicht war es auch nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, sondern sie ist einfach nur geraubt worden. Weg, weit, weit weg in ein fremdes Land, zu Leuten, deren Sprache sie nicht spricht, in eine Familie, in die sie nicht hineingeboren, hineingewachsen ist, wo sie niemanden kennt. Und wer sich selber erinnern kann an das Alter von 8 bis 12 oder wer selber Kinder hat, die brauchen ihre Eltern. Keine gute Ausgangssituation. Ach ja, und dann kommt noch dazu, sie ist ja nicht einfach als Adoptivkind dann Zwangsadoption in diese Familie hineingekommen, sondern als Sklavin. Das heißt, als Dienerin. Also sie wird schon mindestens alt genug gewesen sein, dass sie als Sklavin, als Dienerin arbeiten konnte in dieser Familie, um einfache Arbeiten zu verrichten. Überleg dir gerade das Alter, ja? Oder was?
Nein, wir überlegen gerade, dass sie eine gute Familie
war. Sie war die Sklavin einer Frau. Ja, das ist auch noch. Übrigens nur so am Rande, du erwähnst was, Naaman heißt Güte. Also sein Name hat auch, also er muss auf jeden Fall ein netter Mann gewesen sein. Trotzdem ist es hart. Und wenn ich mir so anschaue, wie reagiert sie darauf in diesen wenigen Versen, offensichtlich scheint sie sich irgendwo in ihr Schicksal gefügt zu haben. Und was mich auch sehr erstaunt, unser Eins würde vielleicht sagen, wo bist du Gott? Warum hast du das zugelassen, dass mir das passiert? Ich bin doch zum auserwählten Volk und ich werde hier einfach, es gibt keine Klage gegen Gott. Wir Erwachsenen hätten wahrscheinlich noch ganz anders reagiert. Und noch mehr, sie gibt ihren Glauben auch nicht auf, sonst hätte er nicht gesagt, da, wenn mein Herr doch zu den Propheten da gehen würde. Sie gibt ihren Glauben auch nicht auf, trotz dieser Situation. Und sie hat einen so starken Glauben, ich denke, das ist der Grund, warum Jesus sagt, werdet wie die Kinder oder wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dass ihr Glaube Gewissheit ist. Sie meint nicht, du geh mal zu dem Propheten, der könnte dir helfen, sondern wenn mein Herr zu dem Propheten gehen würde, dann wird ihm geholfen. Ihr Glaube ist so stark, dass sie sogar die Gewissheit hat, dass, wenn sie dorthin geht, dass etwas passiert. Sicherlich werden schon manche Geschichten von Elisa bekannt gewesen sein, trotzdem. Und sie scheint die Einzige in Israel gewesen zu sein, die diesen Glauben gehabt hat. Weil wir lesen im Lukas-Evangelium, dass Jesus sagt, es gab viele Aussätzige in Israel in den Zeiten des Propheten Elisa, aber nur einer, Naaman, wurde geheilt. Offensichtlich war sie die Einzige in Israel, die glaubte, dass der Prophet Elisa in der Lage ist, Aussätzige zu heilen. Dass Gott durch den Propheten Elisa Aussätzige heilt. Das finde ich sehr erstaunlich. Und noch einmal, wie gehen wir denn in so einer Situation um? Wie würdest du umgehen? Wie gehst du um, wenn Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie du sie dir wünschst? Und manche sehen jedes Haar in der Suppe und regen sich darüber auf, was irgendwie ist. Und selbst Leute, die Jesus kennen, erlebe ich manche davon als ewige Nörgler. Und in manchen Gemeinden scheint die Gabe der Kritik eine sehr verbreitete Gabe zu sein, des Kritikgeistes. Und auch dieses Gott, warum tust du das? Warum bist du so? Wenn es ein, manchmal selbst Christen, wenn Gott, wenn es dich gäbe oder es gibt dich, aber warum warum dann so mir? Und kommen wir zurück in die Lage des Mädchens. Das ist schwierig, aber wie würdest du dich verhalten, wenn du geraubt, entführt bist? Du weißt, du hast keine Chance mehr zurückzukommen von dahin, wo du hergekommen bist. Als Mädchen im fremden Land, dann noch unter dem, ich nehme an, dass der nicht nur einfach in seiner Villa war, das war der Heerführer. Das heißt, wir Truppen gegeben haben, die das Haus vermutlich vielleicht noch bewacht und Ähnliches haben. Da ist nicht mal so einfach, wieder zurückzulaufen. Damals gab es auch keine Karten, so wie heute. Damals gab es keine Straßenschilder und Wegweiser oder sonst irgendwas. Ja, Navi, genau. Aber da muss man erstmal noch einen kriegen, den man irgendwo klaut und die Batterie muss noch halten. Meine halt nur 2 Stunden. Wenn da nicht an der Autobatterie dran ist, dann ist platt das Teil. Ich finde es ganz erstaunlich. Sie hält nicht nur an Gott fest, sie liebt nicht nur Gott, sondern sie macht etwas, was wir so richtig erst bei Jesus lesen. Sie liebt ihren Feind. Der, der dafür gesorgt hat, dass sie in der Situation jetzt ist, zudem lässt sie ausrichten, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen würde. Sie liebt ihn noch mehr. In Römerbrief sagt Paulus, wir sollen unseren Feinden nicht fluchen, sondern sie segnen. Und indem sie sagt diesen Satz, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen würde in Samaria, dann würde er geheilt werden, spricht sie letztendlich ihm den Segen Gottes auch noch zu. Und dann noch ein Aspekt. Wir haben uns unterhalten hier eben im Bibelgespräch, Jona, da habe ich die Frage gestellt, die sich zwangsweise für mich aus diesem Text ergibt. Was ist denn deine Mission und wie gehst du damit um? Und letztendlich ist für jeden von uns die Mission klar. Die übergeordnete Mission heißt, wir sollen hingehen und den Menschen die gute Nachricht bringen. Das ist unsere Mission. Die gestaltet sich individuell, wie du das machst, sehr unterschiedlich. Aber die Basismission ist für uns alle gleich. Nur wie gehst du damit um? Und vielleicht hast du viele Enttäuschungen schon erlebt, weil du versucht hast, das Leuten zu erzählen, aber vielleicht auch, weil einfach gar nicht versucht hast zu erzählen, einfach nur durch dein Lebenszeugnis zu sein und Menschen haben sich lächerlich und lustig über dich gemacht. Und vielleicht denkst du auch, wer bin ich schon? Du hast eben so schön gesagt, mach du jetzt die Sabbatschule, weil, Roman, wo bist du? Da war natürlich war dann eine Gesprächsleiterin und die war dann ganz clever. Ah, der Prediger kommt rein, dann soll der mal das Gespräch leiten. Ja? Und dann wollte ich jetzt nicht zu lange diskutieren, haben wir den Ball dauernd hin und her geworfen und letztendlich hatte ich ihn dann in der Hand. Ja. Ja, so wie der Prediger bin ich eben nicht. Das kann ich nicht. Und was kann ich schon? Ich habe jetzt ein paar Leute, die ich begleite, die sagen, naja, die sprechen nicht mal Deutsch, wir können hier gar nichts, wir sind hier in einem fremden Land. Und es gibt ja hier auch genügend, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Was kann ich Einzelner schon? Was kann ich schon bewirken in diesem ganzen großen Geschehen? Und was macht das Mädchen? Wir lesen nur einen einzigen Satz von ihr. Mehr nicht. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Das ist alles. Ein kleines Mädchen von 8 bis 12 Jahren. Und wenn ich mir anschaue, was dann passiert, die Frau, also ihre Herrin, geht zu ihrem Mann. Das heißt, dieses kleine Mädchen wird von ihrer Herrin ernst genommen. Und der Mann geht zu seinem König. Dieser kleine Satz des Vertrauens, des Glaubens, der Gewissheit in Gott bewirkt, dass etwas in ihrer Herrin passiert, bewirkt, dass in dem Mann ihrer Herrin etwas passiert, bewirkt, dass der zum König geht und dass in dem König etwas passiert und er seinen obersten Heerführer zu dem König von Israel schickt. Mir kommt da in Sinn, dass Jesus sagt, dass die, die an ihn glauben und ihn aufnehmen, dass von ihnen Ströme des lebendigen Wassers ausfließen würden. Und damit meinte er den Heiligen Geist. Wir sind im neuen Bund. Wenn du das Wenige weitergibst auf deine Art, wo du kannst, kann Gott durch den Heiligen Geist Gewaltiges daraus machen. Und das Spannende ist, am Ende, also erst so ein Gedanke faszinierend ist, der es eigentlich am besten wissen müsste, der König von Israel, der kriegt Panik. Der wird nicht erreicht von dieser Botschaft. Aber am Ende passieren noch mehr spannende Dinge. Der Naaman wird geheilt. Der Naaman bekehrt sich zu dem Gott von Israel. Und wenn man die Geschichte weiterliest, wie es weiterläuft mit Israel und dem Volk der Aramäer, es kehrt Frieden ein. Es gibt dann noch eine Begegnung mit Elisa und dann ist Frieden zwischen diesen beiden Ländern für zumindest eine gewisse Zeit. Und ich denke, dass diese Geschichte mit eine Rolle gespielt haben wird, was Naaman hier erlebt hat. Spannend finde ich, ich habe so drei Fußnoten an dieser Stelle. Die erste Fußnote. Wir wünschen uns oft, ich erzähle jemand was von Jesus, von der guten Nachricht, und er wird sofort sagen, wow, ich möchte mehr. Hier passiert schon was in dieser Geschichte, aber es passiert auf Umwegen. Weil das Mädchen hat gesagt, der Naaman soll zu den Propheten gehen. Aber was macht der? Der geht erstmal zu seinem König. Und was macht der König? Der schickt ihn erstmal zum anderen König. Erstmal spielt der Prophet gar keine Rolle mehr in dieser ganzen Geschichte. Erster Umweg in dieser Geschichte. Der zweite Umweg, der Naaman über diesen Umweg kommt dann an bei dem Elisa. Aber das läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Ich hätte gedacht, der Elisa kommt zu mir persönlich raus, wird seine Hand über mir schwingen und den Namen seines Gottes ausrufen. Soll sich 7-mal baden im Jordan. Hier sind es auch wieder die einfachen Diener. Übrigens spricht das auch ein bisschen für den Naaman, dass er auf seine Diener hört, auch in diesem Fall. Und er tut das, was sie sagen, und er wird heil. Es ist nicht der gerade Weg. Und manchmal denkst du hast jemand was erzählt und denkst, oh, wo geht der denn jetzt hin? So habe ich das nicht gemeint. Erstens, hab Vertrauen, wenn ein Same gelegt ist, dass Gott was draus tut. Und zweitens ist was Spannendes. Gott benutzt auch mehrere auf dem Weg, nicht nur dich alleine. Du bist kein Einzelkämpfer, wenn Gott dich gebraucht, Samen zu sehen in die Herzen von Menschen, sondern da sind noch andere mit dabei. Und manchmal, wenn jemand auf Abweg geraten ist und der Stein rollt in die falsche Richtung, dann steht weiter unten am Weg jemand anders und kickt ihn wieder so ein bisschen in die richtige Richtung. So wie die Diener des Naamans das gemacht haben. Zweite Fußnote. Als Naaman zu Elisa kommt, Elisa verlangt kein Glaubensbekenntnis, dass er sagt, also erstmal müssen wir jetzt mal die 28 Glaubenspunkte durchgehen, ob du auch richtig tickst, weil sonst kann ich für dich nichts tun. Und auch als der Naaman geheilt ist, sagt er auch nicht, aber jetzt bist du geheilt, jetzt müssen wir erstmal die 28 Glaubenspunkte durchgehen und dann müssen wir gucken, dass wir das Ganze richtig machen. Hast du schon ein bisschen geübt mit Untertauchen im Wasser, jetzt kommt dann als nächstes die Taufe. Nein, auch nicht. Es gibt keine Bedingung dafür, dass er das Wirken Gottes erleben darf, außer dass er kommt und es erleben will. Mehr nicht. Nur so als Gedanken. Und dann wird es etwas seltsam in dieser Geschichte für uns. Ich habe das versucht, mal in uns hineinzubrechen. Ich lese mal Verse 17 bis 19 aus dieser Geschichte. Weil, kurz noch zum Zusammenhang, es ist dann so, der Naaman ist geheilt, er hat sich 7-mal im Jordan untergetaucht, wie der Prophet ihm das aufgetragen hat, es zu tun. Und kehrt sofort zu dem Propheten zurück, weil er hat eine ganze Menge Gold und Silber mitgenommen, was er dann dem Propheten geben möchte, um ihn zu bezahlen. Und der Prophet Elisa sagt, auf gar keinen Fall, ich werde nichts von dir nehmen. Und das ist sehr stark, wenn man das hier liest. Ich lese mal ab Vers 15, und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch das Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es annehmen werde. Mehr steht da im Grundtext nicht. Das ist eine Schwurformel im Hebräischen, wo der zweite Teil nicht ausgesprochen wird. Und er sagt, wenn ich diesen ersten Teil des Schwures breche, soll ich verflucht sein. Das heißt, der möchte um keinen Preis nur irgendein Stück Silber oder Gold oder einen Cent annehmen von Naaman, der Elisa. Wirklich gar nichts. So wichtig ist ihm das, dass dieses Geschenk Gottes gratis ist. Und er drang es in, ihn anzunehmen, doch er weigerte sich. Da sagte Naaman, wenn also nicht, dann möge man deinem Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn der Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, dann stütze sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimmons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimmons, dann möge doch der Herr deinen Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagte zu ihm, geh hin in Frieden. Rimmon ist der Gott seines Herrn. Das heißt, der Naaman, erstmal ist das für uns seltsam. Ich will mal Erde mitnehmen, weil die werde ich bei mir im Garten hinlegen. Wenn ich nämlich den Gott Jahwe anbete, dann knie ich auf dieser Erde nieder, um dort anzubeten. Das ist für unser Denken schon ein bisschen, ja, würde nicht so ganz hineinpassen in unsere Kultur. Damals war die Vorstellung, dass ein Gott an ein Land gebunden ist. Und so war eben Jahwe der Gott Israels. Also dachte Naaman, wenn ich etwas von dem Land mitnehme, dann ist der Gott auch bei mir. Aber die andere Nummer ist noch stärker. Das heißt mit anderen Worten, ich habe versucht, wie kann man das auf uns übertragen? Ich nehme es mal ganz provozierend. Mein Chef ist katholisch und ich bin seine rechte Hand und er geht jeden Sonntag zum Anbeten mit in die Kirche und da muss ich mit hin. Und Elisa sagt, kein Problem, geh hin in Frieden. Nur so als Gedanken. Schon spannend. Dass Gott hier anerkennt, der Naaman hat sich bekehrt und es gibt hier einen gewissen Kompromiss, den er einfach zulässt. Nur so als Gedanken zum Nachdenken. Ich komme zurück zu dem Mädchen, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ich habe hier, glaube ich, schon gehört, du weißt, wer es ist. Das ist Malala. Ich habe sie das eine oder andere Mal schon erwähnt. Das pakistanische Mädchen ist Malala. Die hat, um euch Erinnerung zu rufen, wer ist Malala? Malala hat letztes Jahr im Alter von 17 den Friedensnobelpreis bekommen. Als jüngstes Mädchen oder überhaupt jüngster Friedensnobelpreisträger überhaupt in der Geschichte. Weil sie sich derartig für das Recht auf Bildung von Kindern und insbesondere von Mädchen eingesetzt hat. Mit 16, 2013, hat sie zum ersten Mal vor der UNO-Vollversammlung gesprochen. 2011 wurde in Pakistan ihr zu Ehren der Malala-Friedenspreis ausgerufen. 2015, in diesem Jahr, hat die UNO den 10. November zum Malala-Tag ausgerufen. Sie ist auch dadurch berühmt geworden, weil tatsächlich die Taliban haben ein Attentat auf sie verübt. Sie haben ihr in den Kopf geschossen und sie hat es überlebt. Sie lebt jetzt offiziell in Großbritannien. Diese Malala hat ein Buch geschrieben über ihre Geschichte. Lest das wirklich mal, das ist total spannend. Wenn du nicht wüsstest, dass sie Muslimin ist, würdest du glauben, sie ist Christ. Ich glaube, wenn sie wirklich ihr jemand mal von Jesus erzählen würde, die würde sofort sich bekehren. So wie sie über ihren Glauben schreibt, denkst du echt, sie ist Christ. Das könnte eins zu eins, könnte sie christusgläubig sein, weil sie so eine enge, intime Beziehung zu Gott hat. Das ist total faszinierend. Ich habe noch nie gehört, dass ein Moslem so einen Glauben hat. Das ist mir völlig unbekannt. Sie hat eine Stiftung gegründet. Also durch dieses Buch hat sie einen mehrstelligen Millionenbetrag verdient. Sie hat wahrscheinlich mehr Geld verdient als ihr Vater in seinem ganzen Leben mittlerweile schon. Sie hat eine Stiftung gegründet und sie taucht auch immer wieder in den Medien auf, weil sie um die ganze Welt herumreist, um sich für dieses Ziel einzusetzen, dass Kinder Bildung bekommen, weil sie sagt, Bildung ist so notwendig als Basis für Frieden. Und sie hat mittlerweile einen Eintrag auch bei Wikipedia. Also wer Internet hat und mal bei Wikipedia Malala eingibt, der findet eine ganze Seite. Und da sind noch mehr Ehrungen und Auszeichnungen und alles, was sie bekommen hat, drin. Und bei all dem ist sie total menschlich geblieben. Sie war bei Barack Obama, ist sie schon gewesen und hat ihm dann auch direkt gesagt, was du da mit deinen Drohnenkriegen machst, das ist nicht gut. hat also kein Blatt vor den Mund genommen. Und sie sagt, ich bin wohl die einzige Friedensnobelpreisträgerin, die sich immer noch mit ihren kleinen Brüdern streitet. Ja. Vielleicht fragst du dich auch, was kann ich schon bewirken? Ich bin doch einfach nur ein einfaches Gemeindeglied. Ich habe eine einfache Bildung vielleicht. Da, wo ich lebe, da interessiert sich keiner für irgendwas. Ich habe wenig Kontakte. Was kann ich schon bewirken? Malala war ein ganz einfaches Mädchen in Pakistan. Nach normalen Voraussetzungen keine Chance. Dieses Mädchen, dessen Name wir nicht mehr kennen aus der Bibel, ist noch viel einfacher gewesen. Aber sie hat einfach Gott vertraut. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also einfach Gott vertrauen. So sehr vertraut, dass sie gesagt hat, dass sie sich, also das sieht man aus ihrer Reaktion, Gott ist mit mir in jeder Lebenslage. So sehr vertraut, dass ihr Glaube Gewissheit ist, dass Gott, so wie er in der Bibel steht, auch heute noch das tut, was wir in der Bibel lesen. Sie hat so sehr Gott vertraut, dass sie in der Lage war, ihre Feinde zu lieben und sie sogar zu segnen. Und dadurch ist Großes geschehen. Vielleicht hat sie das nie in ihrer Fülle mitgekriegt, das wissen wir nicht. Es wird nicht mehr erwähnt, damit ist die Geschichte, also ihr Teil in der Geschichte zu Ende. Aber ihre Geschichte steht nicht nur in Wikipedia, sie steht da auch, da kann man sie auch finden, sondern sie ist in diesem Buch seit 3000 Jahren, wird auf der ganzen Welt gelesen und bewirkt seit 3000 Jahren etwas in den Herzen von Menschen, die diese Geschichte auch lesen. Gott kann und möchte dich gebrauchen. Vertrau ihm einfach. Gib dein Zeugnis, lass dich von ihm gebrauchen und vertraue ihm, dass durch dich Gott Menschenherzen erreichen kann, will und verändern wird. Vater, ich danke dir für dein geschriebenes Wort, für diese einfache Geschichte von diesem Mädchen, das eine ganz schreckliche Ausgangssituation hatte, aber im Vertrauen auf dich Großes bewirkt hat, bis heute, nachhaltig, durch die Jahrtausende in der Geschichte hindurch. Danke, Jesus. Gib uns einfach dieses Vertrauen, uns in dich zu fallen zu lassen und den Mut und die Gelegenheiten, den Freimut, einfaches zu tun, so wie dieses Mädchen. Ich glaube, die hat nicht mal Mut gebraucht. Das war für sie ganz selbstverständlich. Zu sagen, du bist der Gott, der Großes bewirken kann. Und das Vertrauen, dass du wirkst in den Herzen der Menschen. Dieses Land braucht dich. Und es gibt wirklich so viele Menschen, die nichts mit dir zu tun haben wollen und deren Leben deswegen immer mehr den Bach runtergeht und sie sich selbst und gegenseitig zerstören. Du hast uns ausgesucht als deine Zeugen. Lass uns nicht wie Jona widerwillig davonlaufen, sondern wie dieses Mädchen im kindlichen Vertrauen auf dich einfach davon zeugen. Amen.